Deutschlandfunk. Hintergrund.
Wohin mit der Trauer? Deutschland und seine Corona-Toten. Eine Sendung von Isabel Fanrich Lautenschläger.
In Heusenstamm gibt es den ersten Gedenkhain für Corona-Tote bundesweit und damit einen der wenigen öffentlichen Orte in Deutschland, an dem Menschen um die Verstorbenen der Pandemie trauern können.
Da der Platz ja jetzt nicht ganz so groß ist, haben wir gedacht, okay, es müssen Bäume drauf, es müssen Bänke drauf, eine Tafel mit einer Schrift, woran es sich das hier erinnert, und eine Stele mit so einem ewigen Licht. Das war so der Grundgedanke.
Mehr als 30 Heusenstammer seien an Covid-19 verstorben, sagt Peter Affe, der das Friedhofswesen der 20.000 Einwohnergemeinde im südhessischen Landkreis Offenbach organisiert. Wenige Tage bevor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 18. April 2021 im Berliner Konzerthaus eine zentrale Gedenkrede hielt, habe sich der Magistrat für die Gedenkstätte auf dem Hauptfriedhof entschieden.
Dann haben wir hier ein bisschen angefangen zu zeichnen. Dann kamen wir also auf diese Zieräpfel, die also auch den Gedanken haben sollen, dass das Leben weitergeht. Zwei Bänke, dass man sich dann unterhalten kann, der eine da, der andere dort.
Bis zum 19. März 2022 sind in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts RKI mehr als 126.000 Menschen an oder mit Corona verstorben. Die Dunkelziffer nicht eingerechnet. Weltweit zählt die Weltgesundheitsorganisation über 6 Millionen Tote. Obwohl die Zahl der täglich registrierten Neuinfektionen in Deutschland steigt und auch die Zahl der Toten unvermindert hoch ist, sollen bundesweit am 20. März die Corona-Auflagen weiter gelockert werden. Viele Bundesländer wollen deshalb in einer Übergangsfrist bis Anfang April Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen aufrechterhalten. Das unterstützt auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der für das neue Infektionsschutzgesetz zuständig ist. Er verwies erst kürzlich auf die hohen Sterbezahlen.
Wir können nicht zufrieden sein mit einer Situation, wo 200 bis 250 Menschen jeden Tag sterben und die Perspektive die ist, dass in wenigen Wochen mehr Menschen daran versterben, weil diejenigen, die sich jetzt infizieren, sterben typischerweise erst in einigen Wochen. Das ist somit eine unhaltbare Situation, auf die wir auch reagieren müssen. Das macht mir große Sorge. Die Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung.
Die Stimmung ist also tatsächlich besser, als die Lage es zuließe? Über die Corona-Toten wird in Deutschland kaum noch gesprochen, ihrer nur selten gedacht. Auf einigen wenigen Friedhöfen, etwa in Wismar und Düsseldorf, erinnern an neu gepflanzten Bäumen eine Tafel und ein Licht an die Pandemieopfer. Eine Ausnahme stellt bislang der zentral platzierte transparente Würfel vor dem Nürnberger Neuen Museum dar, auf dessen Bodenplatte 10 Religionsgemeinschaften an die Toten erinnern. Im Ausland bekennen sich manche Städte offensichtlicher zu den Toten. In Madrid brennt auf dem zentralen Cibelesplatz eine ewige Flamme. Am Londoner Themseufer haben die Menschen unzählige Herzen auf eine mehrere hundert Meter lange Mauer, die National Covid Memorial Wall, gemalt. Und im südafrikanischen Kapstadt binden Trauernde in neuen Erinnerungsgärten Schleifen um Bäume. Lili Kurtitsch vermisst solche Gesten in Deutschland.
Also ich nehme wahr, dass sich meine Mitmenschen und dass sich die Gesellschaft von unseren Corona-Toten abwendet. Und das tut sehr weh.
Die 50-Jährige lebt und arbeitet in Köln. Ihre Mutter ist im Mai 2021 in einem Krankenhaus im baden-württembergischen Leonberg an Covid-19 gestorben. Nach einer Hüftoperation war die 67-Jährige, für eine Impfung damals zu jung, in die Reha gekommen und infizierte sich dort mit dem Coronavirus. Ein paar Mal habe sie noch mit ihr telefonieren können, erzählt Lili Kurtitsch. Doch ein Besuch war selbst auf der Normalstation nicht erlaubt. Dann ging es ihrer Mutter so schlecht, dass sie auf die Intensivstation kam und wenige Tage später ins künstliche Koma versetzt wurde. Schließlich entschieden die Ärzte, dass täglich ein Familienmitglied ein paar Minuten zu ihr durfte.
Im Nachhinein würde ich das jetzt alles anders gestalten, weil ich ja erst im Nachhinein realisiert, dass sie da schon längst im Sterben lag und dass es da schon längst keine Hoffnung mehr für sie gab. Ich hätte mich dann von ihr verabschiedet. was ich nicht getan habe. Und sie hat gehustet. Sie hat die ganze Zeit heftig gehustet.
Am nächsten Tag war ihre Mutter tot. Seitdem sucht Lili Kurtitsch nach Möglichkeiten, um den Schock und ihre Ohnmacht zu überwinden. Mit einigen Freunden könne sie meditieren. Außerdem habe sie angefangen zu schreiben. Von der Gesellschaft erwartet sie mehr.
Das Mindeste, was ich erwarte, dass es nicht unter den Teppich gekehrt wird. Ich erwarte, dass unsere Corona-Toten und dass wir Angehörigen wahrgenommen werden. Das ist eine Erwartung, die ich habe an meine Mitmenschen.
Im Dezember 2020, auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle, gab es diese öffentliche Wahrnehmung. Damals waren 18.000 Menschen gestorben. Täglich wurden mehr als 1.000 weitere Todesfälle gemeldet. Der Autor Christian Y. Schmidt und die Künstlerin Veronika Radulowitsch starteten in Berlin-Pankow die Aktion Corona-Tote sichtbar machen und stellten jeden Sonntag Kerzen an einem Brunnen auf. Rund 40 Initiativen in Deutschland, Österreich und der Schweiz schlossen sich an. Im Januar 2021 rief Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Aktion Hashtag Lichtfenster dazu auf, Kerzen ins Fenster zu stellen. Doch bereits im März kippte die Stimmung, berichtet Autor Christian Y. Schmidt. Immer weniger Menschen seien sonntags auf die Plätze gegangen, um der Toten zu gedenken.
Was offensichtlich daran gelegen hat, dass ein Abstumpfungseffekt eingesetzt hat, anders kann ich mir das kaum erklären. Die Leute wollten einfach zurück zu ihrem normalen Leben und dazu gehörte eben halt auch die gestiegene Zahl der Toten zu ignorieren.
Diesen Gedanken griff der Bundespräsident im April 2021, nach mehr als einem Jahr Corona, bei der zentralen Gedenkfeier im Berliner Konzerthaus auf. Mit Blick auf die zu diesem Zeitpunkt rund 80.000 Toten mahnte er, die Pandemie nicht bloß durch Zahlen zu begreifen.
Seit dem Beginn der Katastrophe blicken wir täglich wie gebannt auf Infektionsraten und Todeszahlen, verfolgen Kurvenverläufe, vergleichen und bewerten.
Zum Beispiel die aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts, gemeldet von den Gesundheitsämtern. Die Zahlen der Toten bis heute mehr als 126.000. Davon 360 Menschen, die unter 34 Jahre alt waren, 46.000, die unter 80 und fast doppelt so viele, die darüber waren. Je älter, desto höher also die Todeszahl. Steinmeier zeigt zwar Verständnis dafür, sich an diesen Zahlen zu orientieren.
Aber mein Eindruck ist, dass wir uns als Gesellschaft nicht oft genug bewusst machen, dass hinter all den Zahlen Schicksale, Menschen stehen. Ihr Leiden und ihr Sterben sind in der Öffentlichkeit oft unsichtbar geblieben. Eine Gesellschaft, die dieses Leid verdrängt, wird als Ganze Schaden nehmen.
Wie aber ist zu erklären, dass die Öffentlichkeit trotz der erschreckenden Todeszahlen so verhalten reagiert? Das fragt Gerold Eppler vom Museum für Sepulkralkultur in Kassel.
Es ist wahrscheinlich so, dass die Breite der Gesellschaft den Corona-Tod als eine private Angelegenheit empfindet. Dass es kaum Formen dieses kollektiven Gedenkens und dieser kollektiven Trauer gibt. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen. Denn im Grunde hat die Pandemie ja alle Anzeichen einer Katastrophe. Ja? Alles, was man einer Katastrophe zuordnet, ist in dieser Pandemie passiert. Ja? Es ist der plötzliche Tod, der viele unvorbereitet trifft.
Die Pandemie also eine Katastrophe. Eine Katastrophe, der in der Regel kollektiv gedacht würde, so der Experte für Trauer- und Begräbniskultur. Eine Katastrophe mit vielen Toten, einer Plötzlichkeit, mit der Menschen aus dem Leben gerissen würden. Meist hat es weniger als 2 Wochen gedauert, bis nach den ersten Covid-19-Symptomen bzw. dem positiven Testergebnis der Tod eingetreten ist. Das haben Forschende der RWTH Aachen kürzlich bekannt gegeben, die ein neues zentrales Obduktionsregister koordinieren. In 86% der bislang hier registrierten mehr als 1.100 Obduktionen war das Virus an erster Stelle verantwortlich für den Tod. In 14% der Fälle war die Infektion eine Begleiterkrankung. Wissenschaftler versuchen nun genauer herauszufinden, welchen Hintergrund die Corona-Toten haben, welche Rolle der sozioökonomische Status eines Menschen spielt. Danach fragt ein Forschungsprojekt, an dem neben dem RKI auch das Universitätsklinikum Düsseldorf beteiligt ist. Morten Warendorf vom Institut für Medizinische Soziologie stellt fest,
dass es Evidenz, wachsende Evidenz in Deutschland dafür gibt, dass Infektionsrisiken sozial ungleich verteilt sind und eben sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen ein höheres Infektionsrisiko haben. Das Gleiche kann man auch sagen für die Schwere des Erkrankungsverlaufs.
Auch die Gesamtzahl der Covid-19-assoziierten Todesfälle liege in sozial benachteiligten armen Regionen höher als in sozial besser gestellten, wohlhabenden Regionen, so das RKI auf Nachfrage. Schwedische Studien hätten dies bereits anhand individueller Daten belegen können, so Morten Warendorf.
Um diesen Toten ein Gesicht zu geben, wir gehen schon davon aus, dass die Todesraten unter den sozial Benachteiligten höher sind. Und dass hier Beruf, Einkommen, Bildung eine wichtige Rolle spielen. Das sind einerseits Vorerkrankungen, die ausgeprägter sind. Das andere, dass es einfach auch unter bestimmten Bevölkerungsgruppen das Infektionsrisiko gibt.
Als dritten Aspekt nennt der Soziologe Morten Warendorf Ungleichheit in der medizinischen Versorgung. Benachteiligte Bevölkerungsgruppen würden sich wahrscheinlich weniger testen lassen und seltener zum Arzt gehen.
So, wir eröffnen die Tür. Die Intensivstation haben wir jetzt seit einer Woche geschlossen. Hier auf dieser Intensivstation lagen 16 Patienten, schwer krank, alle mit oder an Covid erkrankt. Sie sehen hier ein Bett, was noch vorbereitet ist. Sie sehen die Technik, das Beatmungsgerät, dann der Monitor, der die Vitalparameter anzeigt, wie Blutdruck, Herzfrequenz oder auch Sauerstoffsättigung im Blut.
Viktor Wegener hat 1,5 Jahre lang an der Berliner Charité als Oberarzt auf einer der beiden Intensivstationen für Corona-Patienten gearbeitet. Die Station ist nach hoher Belegung Mitte Dezember derzeit geschlossen. Was weiß er über die Menschen, die hier gestorben sind?
Aus unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten, von jungen Patienten, die mitten im Leben stehen, aber auch der typische Patient oder die typische Patientin bei uns auf der Intensivstation Mitte 60, mitten im Leben, häufig verunsichert mit der Impfung oder auch aus einem anderen kulturellen Kreis, wo es wahrscheinlich dann auch Desinformationen gibt oder nicht ausreichend Informationen, die sich haben dann nicht impfen lassen.
In der zweiten und dritten Pandemiewelle sei die Hälfte der Patienten, die beatmet werden musste, verstorben. Nicht nur in der Charité, sondern bundesweit, sagt der Arzt. Jetzt sei das anders. Meist kämen jüngere, überwiegend ungeimpfte Menschen. Sie hätten sich anders entscheiden können, so Viktor Wegener. Sein Fazit nach 1,5 Jahren Corona-Intensivstation.
Was sehr belastend ist, das Wissen, dass viele Todesfälle vermeidbar gewesen wären. Das ist schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Man akzeptiert es, aber es ist schwierig zu verstehen, warum das so ist. Viele oder die meisten Menschen, die ich hier gesehen habe, die hätte ich hier nicht sehen müssen. Und das ist schwer.
Ich erinnere noch so diesen ersten Tag auf der Station und da fühlte ich mich wie in einem Raumschiff sozusagen.
Stefanie Krevelin hat von Dezember bis Ende Februar mit Viktor Wegener auf der Intensivstation gearbeitet.
Dann war es für mich natürlich auch eine neue Erfahrung, wenn ich morgens zur Arbeit komme, erstmal in der Belegung zu schauen, wer ist im Zweifel verstorben in den letzten Stunden, in denen ich nicht da war.
Die 30-jährige Psychologin betreute die Erkrankten, zum Beispiel bevor sie intubiert und sediert wurden, sowie deren Angehörige.
Dann wurde auch darüber gesprochen, dass der Tod ja auch folgen könnte. Da war dann schon teilweise ganz große Angst, tiefe Verzweiflung und auch oft ja ein großes Unverständnis. Wie konnte mir das ausgerechnet passieren? Ich habe dieses Virus unterschätzt, ich habe die Bedrohung für mich persönlich unterschätzt. Sowohl von den PatientInnen selber als auch von den Angehörigen war das auch immer wieder so der Tenor.
Die Bedrohung konnten die Großeltern von Julia Sophia Schulze nicht einschätzen, als sie sich im März 2020 mit dem Coronavirus infizierten. Die Pandemie hatte erst wenige Wochen zuvor begonnen. Der Opa starb am 14. März zu Hause. Die Oma, die mit Fieber nicht bei der Beerdigung ihres Mannes war, 2 Wochen später im Krankenhaus. Niemand durfte zu ihr, es herrschte Besucherstopp. Enkeltochter Julia Sophia Schulze.
Die Machtlosigkeit, da nicht mehr ein paar letzte Worte zu wechseln oder zumindest die Hand des Menschen zu halten. Die schlimmste Vorstellung ist, dass man alleine ist, dass dann meine Liebsten nicht zu mir dürften. Es macht mich einfach sprachlos, also wütend auch. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass man mich so meiner Grundrechte beraubt. Das hat mich echt am härtesten getroffen von allem. So.
Lange Zeit sei sie die Einzige gewesen, die zwei Menschen wegen der Pandemie verloren hatte, sagt die 26-jährige Schauspielerin. Ihre Umgebung habe ungläubig reagiert und wenig Verständnis gezeigt.
Die Frage habe ich auch oft gestellt bekommen, bist du sicher, dass es Corona war? Erstmal natürlich habe ich zu dem Zeitpunkt teilweise verstanden, weil es so neu war, aber an irgendeinem Punkt auch nicht mehr, wo man dann einfach irgendwann wusste, okay, es ist gefährlich, es sterben Menschen. Das ging dann alles sehr schnell, dass die Todeszahlen dann auch hochgegangen sind. Man hat es gesehen, bei dem Grab meiner Großeltern war nach 2-3 Wochen die Reihe schon voll. Es ging super schnell, jedes Mal, wenn ich wiederkam, war eine Reihe voll.
Die Freiburgerin hat letzten Herbst eine Selbsthilfegruppe gegründet und zusammen mit anderen in einem Film die eigenen Geschichten dokumentiert. Es dürfe in solchen Situationen keine geschlossenen Türen mehr geben, fordert Julia Sophia Schulze. Es sei schon traumatisierend, einen Menschen zu verlieren. Schlimmer aber noch sei das Wie. Die Pandemie hat den Umgang miteinander enorm verändert, sagt Gerold Eppler vom Museum für Sepulkralkultur. Die Menschen halten Abstand voneinander, Infizierte sind isoliert, Sterbende durften zunächst gar nicht, jetzt nur eingeschränkt besucht werden. Leichname werden in einem speziellen Sack verschlossen. Stören die Toten? Psychologin Stefanie Krevelin.
Die stören quasi, weil sie uns mit der Realität konfrontieren, dass auch wir an deren Stelle sein könnten. Dass das einfach immer noch eine Krankheit ist, die jeden treffen kann, die auch viele Menschen schwer treffen kann. Und das wollen wir natürlich in unserem Alltag verdrängen, weil das viel zu angstbesetzt ist. Was schwierig ist, gerade so aus psychologischer Perspektive, es gibt aber natürlich die einzelnen Angehörigen, die ihre Toten betrauern. Und die stehen damit natürlich gesamtgesellschaftlich so ein bisschen alleine da.
In der Ukraine wird Krieg geführt. In Deutschland sterben noch immer täglich 200 bis 300 Menschen an oder mit einem Virus. Der Bundespräsident plane ein weiteres Gespräch mit Angehörigen von Covid-19-Verstorbenen, heißt es im Schloss Bellevue. Das sei ihm ein Anliegen. Der Termin stehe aber noch nicht fest. Lilly Kurtitsch hat in Köln jetzt eine Selbsthilfegruppe gegründet. Bislang meldete sich ein weiterer Teilnehmer. Sie habe das große Bedürfnis, aus der Isolation herauszukommen. Mit diesem Wunsch stehe sie nicht alleine da, ist Lilly Kurtitsch überzeugt. Viele andere Hinterbliebene hätten auch das Bedürfnis nach kollektiver Trauer.
Ich persönlich könnte mir vorstellen, etwas in Schweigen. Zum Beispiel ein Trauermarsch in Schweigen mit Lichtern. Ganz wichtig dabei ist mir das Schweigen, weil in dieser Pandemie so viele, so lauten Stimmen zu hören waren und immer noch sind, dass ich mir angesichts unserer Toten ein Schweigen wünsche.
Das war der Hintergrund. Wohin mit der Trauer? Deutschland und seine Corona-Toten. Eine Sendung von Isabel Fanrich-Lautenschläger. Redaktion Susanne Elkafif.